Tech-Tiefen, dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwicklenden für Entwickelnde. Hallo und herzlich willkommen zu Tech-Tiefen Folge 44. Heute geht es mal ein bisschen zurück in die Geschichte, zumindest aus meiner Sicht, so hin zu Big Data und wie man selbst Daten verarbeiten kann. Aber gleichzeitig ist es super aktuell, weil wir wollen das nicht darüber reden, wie das damals so funktioniert hat, sondern wie man eigentlich heute große Datenmengen verarbeiten kann und das so wirklich mit eigener Hardware, nicht einfach so in der Cloud. Und dafür habe ich jemanden bei mir, der dafür ein Startup gegründet hat und dort das Ganze auch leitend mitentwickelt hat. Und genau, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist, Lars Franke.
Ja, hallo, moin und vielen Dank für die Einladung. Genau.
Stell du dich doch am besten mal kurz vor und erklär uns, wie du eigentlich so dahin gekommen bist, dass du ein Startup für, ja, so eine Art Big Data für die eigenen Rechenzentren entwickelt hast.
Ja, klar, gerne. Da kann ich natürlich den ganzen Tag drüber reden, aber ich probiere es kurz zu halten. Genau, also mein Name ist Lars Franke und ich habe im Jahr 2008, also schon vor Äonen, angefangen, mich mit dem Big Data Thema zu beschäftigen. Damals bin ich reingerutscht über was ganz anderes. Ich bin in OpenStreetMap aktiv gewesen und wollte einfach sämtliche OpenStreetMap-Daten irgendwie verarbeiten. Und das war 2008, das war noch vor AWS Services und Cloud und solchen Sachen. Das war mit Servern, die ich bei mir zu Hause stehen hatte. Und da bin ich dann über verteilte Datenbanken gestolpert. Cassandra und HBase waren so die einzigen, die es damals gab. Ich fand das total spannend. Bin dann ein Jahr oder zwei Jahre später zu einer der ersten Hadoop Summits oder wie die Konferenzen damals hießen, gefahren in die USA. Hab dann da Leute getroffen von Facebook und Apple und wir haben uns unterhalten und ausgetauscht und da wurde gerade eine Firma gegründet, die hieß Cloudera und die haben eine Distribution gebaut, also die sowas wie eine Linux-Distribution für dieses ganze Open-Source-Big-Data-Zeug, Apache Hadoop, Apache Hive und wie das alles heißt. Und ja, das war so das, wie ich dazu gekommen bin. Dann bin ich zurück nach Europa gekommen. Und irgendwann haben die Cloudera-Leute gesagt, Lars, wir haben ja Aufträge von Kunden aus Europa, wir haben da aber gar keinen Mitarbeiter, kannst du uns helfen? Und das war für mich als Freiberufler natürlich extrem attraktiv, dass so ein amerikanisches Startup mit extrem attraktiven Tagessätzen mir Kunden vermittelt hat. Und das hat dann knapp 10-12 Jahre auch so funktioniert.
Das heißt, wann ging das Ganze so los, dass du für die in Deutschland Sachen gemacht hast?
Ja, also 2009, 2010, so um den Dreh irgendwie, genau. Und dann ja, eine ganze Weile lang.
Da muss man sich mal so ein bisschen zurückversetzen. Das war eine Zeit, also das Internet war ja schon weit verbreitet und war auch gängig, aber so, ich glaube, das war zum Beispiel Anfang meines Studiums, ich weiß noch, Dropbox war zum Beispiel damals so irgendwie cool, dass man viele Dateien gleichzeitig mit vielen Leuten irgendwie editieren kann und einfach so ein Shared Space hat. Also so, es gab zwar das Internet vollkommen, aber nicht mit dieser Flexibilität, dass Daten überall mit allem gesynkt werden und alles immer online ist und so.
Genau, das war da ganz neu. Ich meine, wann ist S3 rausgekommen, zum Beispiel Amazon S3? Mhm. 2006 oder so, das war da gerade mal, oder 7, ich weiß es nicht genau, das war da gerade mal ein paar Jahre alt.
Ja. Und ich glaube, viele dieser Technologien, die dann so relevant dafür wurden, wurden ja großteils auch gerade in dieser Zeit dann halt irgendwie bei den großen Tech-Playern erst entwickelt, weil sie halt diese Probleme hatten von, wir haben hier viele, viele Nutzer und müssen das Ganze irgendwie managen und dafür gab es halt eben noch keine Lösung und daraus sind ja dann viele der Technologien so entstanden. Was war denn damals so das Wichtige dann für Leute, die irgendwie davon vielleicht mal gehört haben von Big Data, was hat man denn da so am Anfang im Wesentlichen gemacht?
Also eine der Firmen, die das am meisten vorangetrieben hat, gerade am Anfang, war tatsächlich Yahoo, die ja heute kaum noch eine Rolle spielen. Ich möchte jetzt nicht mal auf die Füße treten, aber davon hört man ja heute nicht mehr viel. Und Yahoo hat damals einen eigenen Webcrawler gehabt, also intern. Und dann haben sie aber irgendwann gesehen, dass es da Open Source Software gibt. Hieß damals, ich will jetzt nicht zu sehr in die Vergangenheit gehen, aber Nudge. Und daraus ist dann später Hadoop entstanden. Und das hat Yahoo praktisch adoptiert. Die haben also ihren eigenen Webcrawler mehr oder weniger über den Haufen geworfen und haben Open-Source-Software dafür genutzt. Und aus diesem Ökosystem heraus ist dann später dieses ganze entstanden, was es danach noch gibt. Dann hat Facebook irgendwann Hive entwickelt, um so SQL-ähnliche Abfragen auf Big Data-Anwendungen oder Big Data zu machen in Hadoop. Und dann kam Pig dazu als Sprache und dann später Uzi als Workflow-Management-System und so. Also das war so die Grundlage. Wirklich Facebook, Yahoo, Twitter waren so die ersten richtig großen, die man so kennt, die das ganze Ökosystem vorangetrieben haben.
Ja, und was hat dieses Ökosystem eigentlich genau gemacht? Ich meine, heute kennt man so BigQuery, man hat beliebig große Tabellen, wirft da einfach alles rein und kann einfach mit SQL-ähnlicher Syntax drauf rumwerfen und macht sich gar nicht keine Gedanken darüber, dass die Daten halt extrem groß sind. Aber das war ja damals komplett anders.
Ja, das war damals komplett anders. Ich meine, damals gab es auch den Begriff Big Data ja noch gar nicht wirklich. Und das, was man heute als Big Data bezeichnet, in die Petabytes, das war damals ja noch weit entfernt. Da hatten wir Festplatten von 1 Terabyte oder so, die waren groß. Und wenn man die in Servern hatte, das hat sich natürlich gewandelt. Damals gab es ja noch nichts mit SSDs oder so, also zumindest in den Rechenzentren nicht. Also sowas gab es ja alles noch nicht. Das heißt, ja, was das bedeutete, war einfach, man brauchte erstmal die Möglichkeit, um Daten verteilt zu speichern. Also die Grundlage ist ein verteiltes Dateisystem. Und davon gibt es heute auch eine ganze Menge, aber damals halt noch nicht. Also es gab schon welche, aber halt wenig, beziehungsweise nichts in Open Source. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber. Und das ist halt das, was dieses HDFS gemacht hat. Und entstanden ist dieses HDFS, Hadoop Distributed File System, auch auf Grundlage von einem Google Paper. Also Google hat 2 Paper veröffentlicht. Sie haben viel mehr Paper veröffentlicht, aber 2, die hier relevant sind. Einmal haben sie halt über ihr eigenes internes Dateisystem geschrieben und das wurde praktisch Open Source nachentwickelt. Und dann haben sie später gesagt, okay, ich habe jetzt ein Dateisystem, da habe ich ganz viele Daten drin, aber es macht keinen Sinn, wenn jeder Analyst sich die Daten wieder auf seinen Laptop lädt, um sie dann bei sich lokal zu verarbeiten. Also brauchte ich noch Schritt 2 und das war dann dieses MapReduce Paper. Und das MapReduce Paper hat dann auch noch beschrieben, wie ich verteilt diese Daten auch wirklich verarbeiten kann. Genau, und das war so die Grundlage damit. Also die Idee ist grundsätzlich, ja, das Verteilen von Daten, das Verteilen von Berechnungen, Resilienz auch gegenüber Ausfällen, weil wenn man 10.000 Server hat, da fällt jeden Tag irgendwas aus, sei es ein Netzteil, sei es eine Festplatte oder irgendwas. Und da kann man natürlich dann nicht immer sagen, stopp, wir können kurz keine Bestellung annehmen, sondern das muss weiter funktionieren.
Ja. Ich weiß noch, ein großes Thema damals war ja auch immer so ein bisschen, welchen Trade-off will man, weil es gibt ja, mal gucken, ob ich das noch auf die Reihe kriege, dieses Paradigma, dass man nicht alles gleichzeitig haben kann, dass man nicht quasi sicher alle Daten speichern kann, dafür muss man sie auf vielen Stellen gleichzeitig ablegen, dann dass sie konsistent sind, dass man quasi sicher auch den richtigen Stand hat, weil es kommen Updates rein. Wenn man sie jetzt an vielen Punkten diese Daten gespeichert hat, was ist die Wahrheit, wenn man die nacheinander updatet? Das heißt, man braucht ja irgendwie so ein Quorum, um halt irgendwie gemeinsam zu entscheiden, welches ist die richtige und was mache ich, wenn jetzt einer von denen eben ausgefallen ist? Kriege ich denn dann noch sicher raus, was war eigentlich der letzte gültige Stand und so weiter?
Das ist dieses CAP-Theorem. Consistency, Availability oder Partition Tolerance. Und da wird halt gesagt, ich kann entweder meine Daten konsistent und available, also immer, sie sind immer verfügbar, oder sie sind konsistent und verfügbar, aber dafür bin ich nicht Partition tolerant. Also wenn irgendwie mein Netzwerk auseinanderbricht, das unterstütze ich halt nicht. Oder also im Endeffekt wird gesagt, man kann sich 2 von diesen Sachen aussuchen. Wobei das so ein ganz bisschen Schwachsinn ist, weil Partition Tolerance kann ich mir nicht wirklich aussuchen. Also ich meine, wenn mein Netzwerk auseinanderbricht, dann also, ja.
Also ich glaube, Partition Tolerance nicht wählen wäre halt, ich packe alles auf einen Server, ne?
So ein ganz bisschen so, genau. Deswegen wird das heute auch nicht mehr wirklich viel benutzt. Aber damals, stimmt, als ich dann Vorträge und Konferenzen und sowas gehalten habe, da war das immer Teil von allen Vorträgen, dieses CAP-Theorem, genau.
Aber weil ich fand auch, es war aber schon auch irgendwie eine interessante Überlegung, so dieses, was ist eigentlich das Problem, wenn man jetzt halt eben sagt, okay, wir müssen es dann halt an vielen Stellen ablegen und halt eben nicht, wir können es nicht einfach nur auf viele Server verteilen, sondern wir müssen es dann redundant ablegen und dadurch wächst die Anzahl der abgelegten Daten natürlich nochmal deutlich immenser. Und je mehr Daten man ablegt, desto mehr Fehlerfälle hat man und so weiter. Und entsprechend braucht man auch andere Berechnungsmuster. Und ohne jetzt zu tief reinzugehen, lass uns noch einmal ganz kurz, weil MapReduce ist ja auch ein Name, den man auch heute noch als Idee von einem Programmierkonzept hat, erklär das noch einmal ganz kurz.
Ja, klar, gerne. Also auf der einen Seite haben wir dieses verteilte Dateisystem. Das heißt, ich habe irgendwie eine große Datei, also ein Petabyte oder so, und die wird verteilt auf X Server. Und bei dem MapReduce Paradigma oder wie auch immer Algorithmus ist es denn so, dass ich auch meine Berechnung aufteile, und zwar in zwei Phasen. Eigentlich, es gibt implementierungsmäßig gibt es nachher mehr, aber in eine Map und eine Reduce Phase. In der Map Phase ist es dann tatsächlich so, dass ich meine Input-Daten aufteile und sag so, jetzt wird parallel daran gearbeitet. Ein Thread, sagen wir mal, arbeitet an den Daten 0 bis 256 Megabyte, der nächste 256 bis 512, der nächste 512 bis 700, schieß mich tot, und dann bis 1 Gigabyte und so weiter. Das heißt, ich teile es auf. Dadurch schaffe ich es halt, parallel meine ganzen Input-Daten zu verarbeiten. Das ist die Map-Phase. Das heißt, da nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich habe eine große Datei, wo irgendwie Verkaufszahlen drin sind. Und als CSV, was ja leider viel zu häufig noch ist. So, das habe ich, und ich teile das jetzt einfach auf. Und das heißt, mein erster Prozess kriegt die ersten 1000 Zeilen, der nächste kriegt die zweiten 1000 Zeilen und so weiter. Und ich möchte jetzt einfach nur aggregieren, wie viel, keine Ahnung, Socken habe ich verkauft oder sowas. Und dann geht der Erste einfach durch, guckt, wie viele Sockenverkäufe sind in meinen 1000 Zeilen drinne, nimmt das und schreibt das Ergebnis erstmal irgendwo temporär auf eine Festplatte. Das machen alle diese Prozesse, und das kann ich mehr oder weniger beliebig aufsplitten. Ich kann ja das so weit aufsplitten, dass jeder Prozess nur eine einzelne Zeile als Input bekommt. Das ist also diese Map-Phase. Und dann werden diese ganzen Zwischenergebnisse gesammelt und werden in diese Reduce-Phase geschoben. Da wird dann aggregiert nach einem Schlüssel. Der Schlüssel kann zum Beispiel in diesem Falle sein der Monat. Also ich sag, alles vom Monat Januar geht zu Prozess A, alles vom Monat Februar geht zu Prozess B, und dann kriegt dieser Prozess A, kriegt dann alle Verkäufe von Socken aus dem Monat A. Das heißt, auch das kann ich wieder parallelisieren. Und diese Prozesse, diese Reduce-Prozesse schreiben dann am Ende das Endergebnis. Und je nachdem, wie viele Reduce-Prozesse ich habe, schreibe ich halt x Endergebnis-Dateien. Genau. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass ich das nur mit Algorithmen machen kann, die auch verteilbar sind. Also manche Sachen, sowas wie eine Summenbildung, ist halt relativ einfach zu parallelisieren. Aber schon so Sachen wie Durchschnitt berechnen, da kann ich ja nicht einfach meinen lokalen Durchschnitt recht berechnen, dann plus den anderen Durchschnitt, sondern ich muss da andere Daten rauswerfen, damit das geht. Also, aber das ist grundsätzlich das. Und das ist auf der einen Seite halt, ja, dieser Algorithmus. Und auf der anderen Seite bezeichnet es aber auch die Software, die diesen Algorithmus nachher implementiert. Das war immer so ein bisschen verwirrend.
Und also das heißt genau, MapReduce, wir nehmen unsere Daten, wir zerteilen sie in viele kleine Teile, berechnen sie ganz, ganz schnell, und dann müssen wir irgendwie diese Ergebnisse natürlich wieder zusammenführen in dem Reduce. Und das als Algorithmus und irgendwie Daten verteilt abzulegen. Ich glaube, das waren ja so die zwei Haupt-Key-Building-Blocks von dem ganzen Big-Data-Thema, und alles, was danach kam, waren Erweiterungen und Verbesserungen mit Datenbanken, die halt besser die Daten verteilt speichern, oder anderen Algorithmen oder anderen Möglichkeiten, quasi ähnliche MapReduce, ähnliche Dinge zu machen, wie Hive, wie Spark, wie was danach dann halt alles kam, um dem Entwickler mehr Freiheiten zu geben und besser zu werden in dem, was man tut.
Genau, weil dieses Dateisystem, dieses HDFS, das hat zum Beispiel die Einschränkung, dass es read-only ist. Mhm. Also ich kann da, oder write once, sagen wir mal so, ich kann Daten nur einmal schreiben und kann sie dann aber nicht mehr verändern. Ich kann nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, so, das ist meine Kundendatei, und Lars Franke ist jetzt umgezogen von Kopenhagen nach Hamburg oder sowas. Das geht nicht. Ich kann diese Daten dort also nicht ändern. Aber natürlich habe ich Anforderungen, dass Daten mal geändert werden müssen. Und wenn ich also da Sachen drauf brauche, ja, irgendwelche Use Cases, wo Daten geändert werden müssen, dann brauche ich halt andere Technologie, die mir das erlaubt. Und da wurden dann Sachen drauf geschrieben, die das erlauben. HBase zum Beispiel oder Anfragetools wie Hive und sowas, genau. Aber alles auf diesen Building Blocks.
Okay, und dann wollen wir jetzt auch gar nicht in diese ganze, was da alles entstanden ist, eingehen. Ja. Aber mehr so die Frage, wie ist es denn heute? Also, wir gehen gleich nochmal auf die Custom-Welt ein, was da draußen ist, aber auch in der Cloud. Wie funktioniert das dort? Sind das eigentlich auch einfach evolutionäre Weiterentwicklungen von diesen Paradigmen, oder gibt es da irgendwie auch ganz andere Herangehensweisen?
Okay, ich weiß natürlich nicht alles, was da ist, aber gerade Google veröffentlicht ja durchaus einiges an Papern über ihr, wie heißt das, Cloud Spanner und wie das alles heißt. Und die Paradigmen sind schon ähnlich. Also es ist schon so, dass man auch, wenn man jetzt auf LinkedIn guckt, wer hat früher bei Cloudera an XY gearbeitet, da sind einige Leute, die heute bei Google oder Amazon sind und dort entsprechende interne Projekte betreiben. Weil das grundsätzliche Problem ist das gleiche. Ich muss irgendwie Daten verteilen. Ich werde niemals einen Rechner haben, auf den alles passt. Ich muss Daten also irgendwie verteilen. Und sobald ich Daten verteile, habe ich immer das Problem, dass ich mich da irgendwie synchronisieren muss. Es gibt ja dieses, ist das ein Gesetz, weiß ich nicht, dass ich halt, ich kann einfach bei so einem verteilten System nicht unterscheiden zwischen, antwortet mein Gegenüber einfach gerade sehr langsam oder ist mein Gegenüber einfach gar nicht mehr da. Dazwischen kann man nicht unterscheiden. Das heißt, man muss damit umgehen, dass irgendeine Antwort entweder gar nicht kommt oder langsam ist. Das heißt, auf der anderen Seite, Daten können einfach auch mal nicht verfügbar sein und ich muss damit irgendwie umgehen können. Und da gibt's halt diese Paradigmen. Heute wird da halt viel mehr optimiert und mit hochsynchronisierten Uhrzeiten. Das macht ja auch zum Beispiel Google extrem stark mit da habe ich den Namen jetzt vergessen, mit ihrem Protokoll, wo sie die Uhrzeiten in ihren Rechenzentren extrem genau synchronisieren. Das erlaubt einem halt ein paar Optimierungen. Aber grundsätzlich, viele von diesen Algorithmen sind auch ähnlich, genau.
Das ist eh so ein interessantes Detail, ne? Warum ist die Uhrzeit auf einem Server so entscheidend? Wegen dieser Consistency, weil wenn man Server hat, die glauben, man hat eine unterschiedliche Uhrzeit, dann geht danach plötzlich auch sehr vieles andere wahrscheinlich daneben, ne?
Ja, genau. Ich muss zugeben, meine Zeit in dieser, also in dieser theoretischen Welt ist ein bisschen her, aber genau, es ist halt schwierig, wenn du von einem anderen Server irgendwas bekommst und nicht weißt, wann hat er das abgeschickt, was sind die aktuelleren Daten, wann hat ein, also ich nehme ein Stück Datum und schreibe es auf drei Server und alle drei schreiben das aber mit einem unterschiedlichen Zeitstempel bei sich und hinterher muss man synchronisieren und gucken, was das Neueste ist und solche Dinge. Macht's halt schwierig. Und natürlich kann ich dann sagen, ich habe einfach einen zentralen Zeitgeber, aber dann hat man wieder einen Single Point of Failure und so weiter und so weiter. Also es macht einfach einiges einfacher, wenn man sich auf korrekte Uhrzeiten verlassen kann. Und ich habe jetzt wahrscheinlich nur an der Oberfläche gekratzt und einiges da falsch gesagt, aber grundsätzlich ist das so. Vor 10 Jahren wusste ich Details noch tatsächlich, weil das da noch relevanter war.
Genau, das waren ja also, auch mal so Abwägungen. Ja. Ne? Macht man einen Master, der Single Point of Failure dann sein kann und guckt sich, dass man den sehr redundant baut oder baut man ein System, wo quasi alle gleich sind und ja. Das Interessante finde ich eigentlich, damals hat man sich über sowas abends beim Bier unterhalten, so wie man heute sich über irgendwelche neuen Deep Learning Modelle und Sprachmodelle jetzt unterhält. Das waren damals die großen Gesprächsthemen und das ist ja komplett nur Hintergrund gegangen, weil es, glaube ich, auch ein Stück weit gelöst wurde, widerspricht mir gerne, wenn es nicht so ist, aber weil halt jetzt Leute sehr lange daran gearbeitet haben und inzwischen ist halt so gut funktioniert, dass man sich damit nicht mehr rumschlagen muss.
Ja, definitiv. Ich weiß noch damals, Amazon hat dieses Dynamo-Paper veröffentlicht, also wie intern deren DynamoDB funktioniert. Und das ist halt schon, das ist schon sexy, das Paper. Das ist schon echt gut beschrieben. Und ich weiß noch, damals gab es richtig Vorträge dafür und auf Konferenzen wurde das beschrieben, was da alles an Technologien hintersteckt und so. Aber damals war es halt so, da gab es halt zwei Implementationen davon. Das hat irgendjemand irgendwo mal nachimplementiert und Amazon so nach dem Motto. Und heute gibt es das halt in Libraries verpackt und es gibt das in Servern und es wurde 12-mal implementiert, es wurden Fehler raus. Genau, es ist halt in den Hintergrund gerückt. Es ist halt auch auf dieser typischen Hype-Cycle, es ist halt inzwischen auch unsexy geworden, weil es einfach funktioniert, aber die Technologie dahinter ist eigentlich noch total spannend. Ja,
dann lass uns mal darüber reden, wie das eigentlich jetzt heute funktioniert. Beziehungsweise wahrscheinlich muss man nochmal eine Kleinigkeit erzählen, weil es wahrscheinlich auch für heute relevant ist. Du hast gesagt, du hast damals für Cloudera gearbeitet. Was haben die eigentlich gemacht?
Genau.
Im Wesentlichen haben die ja die ganzen Pakete zusammengesteckt. Warum war das wichtig?
Genau, also stimmt. Ich war ja eigentlich noch bei der Vorstellung. Ich mach die mal zu Ende und greife das wieder auf. Genau, also ich habe da ganz lange als Freiberufler für die gearbeitet, weil ganz am Anfang war es tatsächlich so, ich konnte auf die Homepage von der Apache Software Foundation gehen und konnte mir da Hadoop runterladen. Das war dann so eine TAR-Datei und ja, die konnte man starten, aber das war halt in Version 0.15. irgendwas. Ich meine, da lief Yahoo schon drauf, so ist es nicht, aber es war halt schon noch relativ rudimentär. Das gleiche bei diesen ganzen anderen Dingen. Die habe ich mir runtergeladen und die musste ich selber installieren. Ich musste selber eine von den 12.000 Settings machen. Am Anfang konnten die Dinger nicht mal Authentifizierung oder Autorisierung. Also es ist so, ich habe mein Dateisystem für meine ganze Firma geschaffen und jeder durfte alles. ja, auch das kam halt erst später. Und damit das in Unternehmen eingesetzt werden kann, die jetzt mal, ich sag mal, jetzt ein bisschen übertrieben, nicht im Silicon Valley sind, sondern hier in Deutschland irgendwo in Frankfurt oder so, die brauchen halt ein paar andere Dinge. Die brauchen Sachen wie Security, das muss TLS gesichert sein, Authentifizierung, Autorisierung, Anbindung an das zentrale Active Directory, die brauchen Governance, Audit Logs und sowas alles. Und da hatte jetzt Yahoo natürlich kein Interesse und auch Twitter, warum sollte ich da irgendeiner deutschen Bank helfen? Also ja, und dafür gab es dann halt Cloudera, die praktisch diese ganzen Tools genommen haben, die haben die zusammengesteckt, die haben eine grafische Oberfläche dafür gebaut, später auch, am Anfang war das noch nicht grafisch, später dann eine grafische Oberfläche, über die man die Server verwalten kann, die hat automatisch per SSH auf die Server gegangen ist und dort die Pakete installiert hat, man konnte über eine grafische Oberfläche, kann man auch immer noch, die Sachen verwalten, die Settings verwalten, Neustarts machen und sowas alles. Also diese Arbeit hat Cloudera da geleistet, so ein bisschen also das, was Red Hat für Linux macht oder auch, also die Ubuntu Canonicals dieser Welt, SUSE und so, das haben die halt für diese Big Data Open Source Welt gemacht, genau. Und dann vielleicht den Rest der Vorstellung von mir noch ganz kurz ein Stück weiter. Ich habe da nicht nur als Freiberufler gearbeitet, sondern habe auch darüber praktisch meine Leidenschaft für Open Source dann entdeckt, weil damals war es noch IRC, ich habe dann ein Problem, bin in IRC gelandet, habe eine Frage gestellt, habe gemerkt, Mist, es gibt zwei Leute in Europa, die hier online sind, immer zur deutschen Tageszeit und der Rest war immer nachts, das heißt, ich war dann nachts wach, habe meine Fragen gestellt mit den Amerikanern und tagsüber, ja, irgendwann kamen dann andere Leute aus Europa und dann habe ich in IRC zusammen mit einem anderen Kollegen in Europa praktisch den IRC Hadoop Support gemacht eine Weile lang. Und so war das halt damals. Und dann bin ich in diese Open Source Dingens gerutscht, bin irgendwann Committer geworden, auch bei Apache HBase, Apache Hive und so. Inzwischen auch Apache Software Foundation Member. Und genau, ich fand diese Open Source Welt großartig und darüber bin ich dann reingerutscht. Genau, wie es zu Stackable kam, können wir ja gleich reden. Wir arbeiten sehr jetzt historisch ja. Ein bisschen auf. Genau, aber das ist das, was Cloudera gemacht hat. Die haben also eine Distribution zur Verfügung gestellt, sodass das auch wirklich in Enterprise-ready ist, wie es so schön heißt.
Okay, also diese ganzen Dependencies so zusammengepackt. Ja, aber wahrscheinlich ist denn der Weg gar nicht mehr so weit. Also ich meine, das Ganze ging früh los, dann kam das mehr und mehr in Europa auf. Firmen haben begriffen, okay, wir müssen unsere Daten hier wegholen von irgendwelchen Mainframes und müssen die halt irgendwie, wir bekommen mehr Daten, wir wollen vor allem auch irgendwie nicht mehr nur tabellarisch strukturierte Daten, sondern irgendwie unstrukturierte Daten, wo man einfach mehr Masse hat, irgendwie sämtliche Kassenbons und sämtliche, weiß ich nicht, Bilder von irgendwo oder sonst was abspeichern. Und das Ganze ist ja dann erstmal eine ganze Weile so vor sich hingewachsen und hat floriert und es gab mehr und mehr Konferenzen dazu und so lief es jetzt eigentlich dann einfach erstmal eine Weile, oder?
Genau, das war die goldene Big Data Ära praktisch für mich als Freiberufler war das natürlich hervorragend. Genau, weil die Firma halt mal auch gesehen, da kamen dann auch so blöde Sprüche auf, wie Daten sind das neue Öl oder ja. Gold oder wie auch immer man das nennen will, die fand ich schon immer nicht so toll, aber ja, man hat halt gemerkt, okay, ich habe hier die Daten rumliegen und die benutze ich eigentlich überhaupt nicht. Und ich könnte damit so viel mehr machen. Meine Konkurrenz macht da inzwischen Dinge und genau. Und so kamen sehr viele Firmen dann darauf zu sagen, okay, ich muss jetzt auch mehr machen, als die in meinen operativen Datenbank rumliegen zu lassen. Ich muss sie analysieren, Kaufempfehlungen. Ich meine, auch damals Amazon, der Online-Shop war auch noch vergleichsweise neu. Und diese Kaufempfehlungen, Kunden, die dies kauften, kauften auch das. Auch das ist ja eine Sache, die nehmen wir heute als gegeben, aber das basierte auf Daten und Datenanalysen, ja. War auch neu für viele.
Und ich glaube dann, also viele Firmen hatten dann so ihr Hadoop-Cluster und so und dann kam aber halt immer mehr so die Konkurrenz aus der Cloud eigentlich, oder? Also Firmen waren gerade in Deutschland auch sehr zurückhaltend anfangs in die Cloud zu gehen, so Sicherheit, ich meine, es gab damals ja auch einfach noch nicht gewisse Datenschutzbestrebungen, es sind nicht so viele Rechenzentren in Europa und so weiter, das war ja auch durchaus berechtigt. Und dann kam es aber mehr und mehr so, ah ja, jetzt brauchen wir mal noch schnell ein paar Server und können nicht ein halbes Jahr warten, bis die bei uns im Rechenzentrum drin stehen und angebunden sind und sonst was. Und dann hat man für sowas mal das Ganze ausprobiert und irgendwie hat sich dann die Cloud mehr und mehr nach einen Teil vom Kuchen geholt, oder?
Genau. Wobei, da muss man sagen, in der Big Data Welt ist das tatsächlich ein bisschen langsamer geschehen. Also, auf jeden Fall ist das passiert. Aber man merkt halt doch, dass bei diesen Skaleneffekten es häufig noch eine ganze Weile oder heute zum Teil noch billiger ist, einfach on-prem zu bleiben, weil diese Cloud-Sachen dann relativ teuer werden, schnell. Aber du hast grundsätzlich recht. Viele Kunden haben dann gemerkt, okay, ich zahle hier für X Overprovisioning, das brauche ich gar nicht. In der Cloud kann ich mir das kaufen oder ich möchte meine Monatsendberechnung ja eigentlich nur machen und den Rest der Zeit idelt dieser Cluster darum. Für sowas zieht man dann in die Cloud. Sowas ist natürlich dann fantastisch. Solche Burst-Workloads und sowas sind natürlich dann super. Und genau, also jetzt gibt's alles Mögliche. Jetzt haben wir ganz viele Customer, also jetzt haben wir ganz viele Kunden, die sind on-prem immer noch, aus auch guten Gründen. Wir haben ganz viele Kunden, die sind in der Cloud. Wir haben Kunden, die sind in der Cloud und nutzen aber die Open-Source-Dinge. Wir haben Kunden, die sind in der Cloud und nutzen die Cloud-Native-Services. Ich glaube, es gibt ja keinen richtigen oder falschen Ansatz. Das ist halt alles, Abwägungssache.
Genau, und dann lass uns auch mal jetzt zur Gegenwart kommen. Ich weiß nicht, ob das so war, aber das Event, was ich so im Kopf habe, war diese ganzen großen Anbieter wie ein Cloudera, wie ein Hortonworks, die hatten immer so eine Community Edition, wo man kostenlos die Sachen benutzen konnte und dann gab es halt so die Premium, wo du dann Support hattest und so weiter, was natürlich viele große auch hatten.
Ja.
Und die haben dann, was ja durchaus auch der eine oder andere Datenbank oder Docker oder so inzwischen die andere Software-Giganten auch gemacht haben, ihre Community Edition aufgelöst oder extrem eingeschränkt. Und das war, glaube ich, für euch der Startpunkt, ne?
Genau, also dann nochmal ein ganz kurzes Stück in die Historie zurück. Und dann möchte ich auch nicht mehr über die Konkurrenz reden. Nein, alles gut. Genau, also es gab nicht nur Cloudera, die das gemacht haben. Es gab danach auch noch andere. Es gab eine Firma, die hieß Hortonworks. IBM hatte seine eigene Hadoop-Distribution. Selbst Intel hatte ganz am Anfang eine eigene Hadoop-Distribution, Pivotal und so. Also es gab eine ganze Menge Firmen, die das gemacht haben. Aber nach und nach hat sich dieser Markt komplett konsolidiert. Ich weiß gar nicht, ob ich die Historie jetzt noch komplett zusammenkriege, aber IBM ist mit Hortonworks zusammengegangen, Intel hat das mit Cloudera verschmolzen und im Jahr 2019 war es denn soweit, dass eigentlich kaum mehr jemand am Markt war, außer die beiden Firmen Hortonworks und Cloudera, und 2019 haben sie angekündigt, wir gehen zusammen, wir mergen. Und das waren beides, glaube ich, damals schon börsennotierte Unternehmen und die sind halt dann einfach verschmolzen. Und du hast recht, Hortonworks war extrem Open Source, also da war alles eigentlich Open Source und die haben ihr Geld über Support verdient. Und bei Cloudera war es schon immer so, dass Teile Closed Source waren, die man dann nur bekommen hat, wenn man wirklich bezahlt hat, beziehungsweise in einer eingeschränkten Version, wenn man nicht bezahlt hat. Aber es gab bei beiden immer eine kostenlose Version. Bei Cloudera fehlten am Anfang halt so ein bisschen Enterprise Features, wie ich konnte diesen Manager nicht an LDAP anbinden und solche Dinge. Aber grundsätzlich konnte ich das uneingeschränkt nutzen. Irgendwann haben sie eine Einschränkung reingebracht. Wer mehr als 100 Server hat, darf das freie nicht mehr benutzen. Und 2019 sind sie gemerged. Und 2019 haben sie dann noch angekündigt, so, ab jetzt alle kostenlosen Versionen werden eingestellt, also komplett. Das gibt's gar nicht mehr. Es gibt noch eine Trial für 30 Tage oder irgendwie sowas. Und das war's. Und es war damals halt so, ich weiß gar nicht, ob die Preise immer noch öffentlich sind. Es war halt damals so, es gab eine Einsteigeredition, $2,000 pro Server pro Jahr. Und da, die haben sie abgeschafft und dann waren es auf einmal $10,000 pro Server pro Jahr. Das heißt, eine ganz schöne, also ganz schön heftig. Und da ist es mir dann zugute gekommen, dass ich halt ja jahrelang für, also wirklich über 100, 150 Cloudera-Kunden beraten habe, wovon ein Teil dann hinterher zu mir gekommen ist und gesagt hat, oh Lars, das ist Mist. Wir gehen jetzt hier von 0 auf 3 Millionen Euro im Jahr oder von 500.000 auf irgendwie 2 Millionen im Jahr oder sowas auf einmal. Also von heute auf morgen. Ja, das war blöd. Und daraufhin haben dann Sönke Lieber, mein Mitgründer und ich, gesagt, okay, das sehen wir auch so, das ist doof, lass uns da was machen. Und wir haben dann ein Community-Treffen organisiert. Ich darf jetzt die Firmen nicht nennen, aber es waren so 30 Firmen aus Deutschland. Die kennt auch, glaube ich, jeder, der hier im Call ist, würde die kennen. Haben wir organisiert, haben uns getroffen bei einer anderen Firma und wir haben so einen Workshop gemacht, einen Tag lang gesagt, so, ja, was kann man machen? Und da hat dann jemand mal gesagt, so, können wir ja mal aufzählen, wie viel Schaden hier entstanden ist jetzt uns zusammen? Und das waren halt, ja, mehrere Millionen Euro. Und er hat gesagt, ja, können wir nicht uns zusammentun? Jeder wirft ein bisschen Geld in den Topf, wir entwickeln eine europäische Alternative. Voll cool, Verein gründen, irgendwas Europäisches machen. Das war Dezember 2019. Für die Älteren unter uns, die wissen, was im März 2020 passiert ist. Im Februar 2020 hatten wir unser zweites Treffen, es gab Geld zu sagen, alles gut. Und im März 2020 ist dann Corona eingetroffen und hat das Ganze zum Erliegen gebracht, weil die Firmen, die dann da beteiligt waren, hatten auf einmal ganz andere Sorgen. Und dieser Vereinsgedanke ist damit einfach zersprungen. Keiner hatte dafür mehr Zeit. Es ist nichts passiert. Und Sönke und ich haben uns aber gesagt, die Idee finden wir aber weiterhin gut. Und ein Glück gab es da noch andere Firmen, die das noch gut fanden. Und so haben wir dann 2020 halt Stackable gegründet, Ende 2020, als denn doch Firma anstatt was anderes. Das war die Geschichte dahinter, was mit Cloudera passiert ist und wie wir jetzt zu dieser Gründung gekommen sind. Also da wurde uns ein Markt eröffnet und wir dachten, wir probieren das mal.
Okay, und dann kommen wir jetzt auch mal wieder zur Technik.
Ja.
Genau, ihr habt gesagt, okay, wir wollen vom Prinzip her nachher das Ganze den Leuten zur Verfügung stellen und in der ähnlichen Weise. Aber wenn man jetzt die Chance hat, neu ausgerichtet und habe dann damals schon entschieden, die Zukunft liegt in Containern, wenn ich das so sehe, und habe gesagt, wir gehen auf Kubernetes.
Genau. Da hatten wir natürlich im Vergleich zu anderen Startups super Basis, weil wir hatten noch diese Community von 30 Firmen, die dieses Produkt heute nutzen. Die Community ist danach noch gewachsen und wir hatten super Möglichkeit, Feedback einzuholen. Und wir haben halt Umfragen gemacht, was wollt ihr, wie sieht's aus, wenn ihr heute neu anfangen würdet, wie sähe es aus? Und da kam halt ganz oft, ja, Kubernetes. Und auch das 2020 war auch Kubernetes noch nicht so verbreitet wie heute, natürlich schon verbreitet, aber noch nicht ganz so. Das war also nicht komplett offensichtlich, aber schon ziemlich. Und dann haben wir uns entschieden, genau, wir bauen jetzt einfach eine neue Distribution auf mit diesen Big Data Tools auf Kubernetes und wir schneiden noch ein paar andere alte Zöpfe ab. Also es gibt ein paar Dinge, die wir dann nicht mehr benutzen wollen und auch das haben wir dann gemacht. Genau, deswegen haben wir jetzt eine neue Distribution entwickelt, die komplett auf Kubernetes basiert.
Was hat die denn so drin? Damit man einfach mal nochmal für die Leute, die sich vielleicht auch ein bisschen auskennen, so die Tools kennen, was ist denn da so verfügbar? Ja.
Klar, also wir haben ein paar Sachen aus der alten Welt übernommen, weil wir einfach viele Kunden haben, die aus dieser alten Welt kommen und denen wir einen Migrationspfad bieten müssen und haben ein paar ausgetauscht. Also ganz konkret haben wir, ich nehme es auch als Vergleich zu dem alten einmal, auf der Orchestrierungsebene haben wir zum Beispiel Airflow statt USI, für die es kennen, also haben wir ausgetauscht. Zookeeper haben wir noch drinne, also Apache Zookeeper haben wir noch drinne, weil es einfach benötigt wird als Grundlage von anderen noch. Dann haben wir auch Apache NiFi drin, eins meiner Lieblings-Open-Source-Tools, großartig für Data Ingestion. Ursprünglich bei der NSA entwickelt, inzwischen auch 20 Jahre alt. Wir haben Apache Kafka drin, einer der Gründe, warum wir Zookeeper brauchten. Inzwischen bräuchte man das ja nicht mehr. Wir haben Apache Druid drin, als auch Data Store, so ein bisschen Zeitreihendaten. Wir haben Apache HBase drin, als Datenbank on top of HDFS. Es ist einfach, das ist eine dieser Technologien. Ich meine, ich bin Committer, deswegen komplett voreingenommen. Aber Apache HBase ist nicht sehr sexy angesehen nach draußen hin, aber es funktioniert einfach ziemlich gut und ist mit großen Datenmengen, ja, unschlagbar ist es bestimmt nicht, aber es ist einfach ziemlich gut. Dann haben wir von Apache Hadoop, das haben wir vorhin kurz erwähnt, haben wir nur den HDFS-Teil drin, also den verteilten Dateisystem-Teil. Aber den anderen Teil, über den wir vorhin nicht geredet haben, Yarn, den haben wir nicht drin. Das ist so ein Resource Negotiator, weil das ist der Teil, den Kubernetes für uns übernehmen kann. Kubernetes verteilt Ressourcen. Dann haben wir Apache Hive drin, aber nur den sogenannten Metastore, also nur als Katalog für Daten. Wir haben Apache Spark mit drin, als Tool, um verteilt Daten zu verarbeiten, sowas wie der MapReduce-Nachfolger. Und dann haben wir noch zur Verarbeitung von Daten Trino drinne, mal kein Apache-Produkt, sondern Trino ursprünglich, Presto SQL. Es ist eine Möglichkeit, ja, Daten mit SQL aus allen möglichen Quellen abzufragen und die auch miteinander zu verbinden, dieses Datenvirtualisierungskonzept. Ich lasse meine Daten da, wo sie sind und füge sie dann im Query-Layer praktisch zusammen. Und als fast letztes haben wir dann Apache Superset als Visualisierung, Dashboarding-Tool. Ich glaube, ursprünglich bei Airbnb entwickelt. Genau. Und das Ganze dann als Querschnittsfunktion haben wir dann, ja, natürlich Prometheus Monitoring-Funktionalität mit drinne. Und die andere ist die Sache, die bei uns noch anders ist, und dann bin ich fertig. Wir haben eine Autorisierungsebene, also nicht Authentifizierung, sondern Autorisierungsebene über ein Tool, das sich Open Policy Agent, OPA, nennt. Das ist auch ein Tool von der CNCF, soweit ich weiß zumindest, ist es da untergebracht. Und das erlaubt es mir, Policies, also Autorisierungsrichtlinien, als Code zu schreiben. Da gibt es eine kleine Programmiersprache, Rego heißt die. Und da kann ich dann so Sachen machen, wirklich in Code schreiben, Lars Franke darf nach 18 Uhr, wenn es draußen regnet, auf dieses Topic in Kafka zugreifen. oder so Dinge. Und das kann ich halt machen. Das Schöne daran ist, ich kann halt meine Rules auch in Git verwalten. Ich kann Pull Requests dagegen machen. Ich sehe die Historie nicht wie früher gerne, dass man irgendwo geklickt hat und so. Genau. Und das ist das, was wir praktisch als Plattform haben. Wir würden gerne noch ein paar mehr Sachen da hinzufügen, aber damit haben wir gerade unsere Hände voll schon zu tun. Genau, so sieht die Plattform heute aus.
Ja, sehr schick. Dann hat man auf jeden Fall ein Gefühl, die Leute, die sich auskennen, wissen jetzt so ein bisschen, was drinsteckt. Und der Rest hat gehört, dass da durchaus einige verschiedenste Frameworks, Tools zusammenkommen, auch aus unterschiedlichsten Hintergründen. Die musste man einmal irgendwie so zusammenstecken, dass die miteinander prinzipiell funktionieren, okay. Und dann haben die ja alle ihre ganzen Abhängigkeiten und so weiter. Jetzt haben wir das alles gesagt, wir haben das Ganze auf Kubernetes-Basis gebaut. Nimm es doch da vielleicht mal so ein bisschen mit. Wie war das, die jetzt alle auf Kubernetes aufzusetzen und wie habt ihr das gemacht?
Ja, das war anstrengend oder ist auch immer noch anstrengend, weil diesen Tools merkt man zum Teil an, dass die aus einer Welt kommen, wo es halt noch keinerlei Container oder Kubernetes gab. Also noch nicht mal, ja, genau, Docker, weiß ich nicht, wann das jetzt gestartet wurde. Aber das war damals einfach noch nicht populär. Das heißt, da gibt es gewisse Annahmen in dieser Software über Hostnamen, die sich nicht wechseln, über Sachen, die passieren und so, die einfach anstrengend sind oder waren. Und da haben wir sehr viel mit zu kämpfen und auch immer noch zu kämpfen gehabt. Also, dass sich die intern auf Ports binden und nach draußen denn aber an eine andere IP-Adresse binden, Multi-Homing und so Dinge, Docker-Container oder Pods in Kubernetes, die mehrere Hostnamen haben, damit kommen die teilweise schwierig um. Mhm. Genau, also das ist so unsere größte Herausforderung, diese teilweise historischen Tools in die Kubernetes-Welt zu hieven.
So, ja. Du hast jetzt ein paar Netzwerkthemen angesprochen, das ganze Thema State-Management ist auch ein großes oder das gar nicht so?
Das geht tatsächlich. Dadurch, dass wir einfach durch dieses PV, also Persistent Volume, PVC, Persistent Volume Claim Konzept, funktioniert das ganz gut eigentlich. Auch da haben wir gewisse Probleme natürlich hier und da, aber es gibt Workarounds. Also wir wollen zum Beispiel teilweise mit Secrets, wie man die handhabt und dass die auf niemals in der Festplatte landen und auch nur im RAM und solche Sachen. Das ist teilweise alles ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich funktioniert das. Das ist halt eher so eine Sache, dass das auch wieder nicht zusammenpasst. Also wenn die meisten unserer Kunden haben halt irgendwie ein Storage-System an Kubernetes angebunden, was an sich schon hochverfügbar ist. Und da wird dann per SAN oder NAS oder wie auch immer, wird das angebunden an so ein Kubernetes-Cluster und das repliziert die Daten schon. HDFS, aber zum Beispiel selber als Dateisystem, läuft dann da drauf und ist halt auch so ausgelegt, dass es selber die Daten auch nochmal repliziert. Das heißt, ich habe die Daten einmal von HDFS, was die auch in der Software-Ebene dreimal repliziert, und damit sie auch verfügbar sind. Und dann habe ich das Storage-Ding darunter auch. Und viele dieser Tools machen halt auch Annahmen, die sind nicht mehr so groß wie früher, aber dass die Daten lokal auf der Festplatte sind. Also ich habe einen Server und die Daten sind bei mir lokal auf der Festplatte. Die optimieren halt Zugriffe, dass sie sagen, die Daten, die mir zugeteilt sind, die bearbeite auch ich und Daten, die woanders sind, bearbeitet jemand anders. Und wenn das jetzt doch aber im Hintergrund übers Netzwerk geht, werden einfach einige Annahmen nicht getroffen. Da kann man drum herum arbeiten, ist auch heute nicht mehr so schlimm. Wir haben auch heute viel schnelleres Netzwerk. Damals waren wir froh, wenn wir 1 oder 2 Gigabit-Netzwerk hatten. Ich erinnere mich noch an die ersten 10-Gigabit-Netzwerke und jetzt haben wir 40 und mehr teilweise, mit denen die Storage-Dinger angebunden sind. Das ist also nicht mehr ganz so schlimm, aber das waren so unsere Sachen. Und dann so Sachen wie TLS, wo du halt einen Hostnamen in so ein Zertifikat packen musst. Den Hostnamen kennst du aber potenziell bei Kubernetes gar nicht zu dem Zeitpunkt, weil so ein Pod erst später gestartet wird. Oder auch Kerberos, für die, die es kennen. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, aber Kerberos ist so ein Authentifizierungsprotokoll. Es kann auch Autorisierung, aber ein Authentifizierungsprotokoll, was eigentlich ziemlich cool ist, aber was auch sehr stark darauf basiert, auf das Hostnamen und Sachen in so Tickets geschrieben sind. Und ja, da haben wir dann auch was geschrieben. Also soweit ich weiß, sind wir die Einzigen, zumindest als wir gestartet haben, habe ich geguckt, wir sind die Einzigen, die, glaube ich, Kerberos auf Kubernetes machen mit dynamisch provisionierten Keytabs und so. Das ist also schon irgendwie cool, dass das funktioniert, aber eigentlich auch schade, dass es...
Da hatte ich mich vorher schon gefragt, wie das mit eurem Policy-Tool Tool eigentlich zusammen funktioniert. Aber vom Prinzip her fragt Kerberos da dann nur an, was die Zugriffe sind.
Genau, also Kerberos macht das gar nicht. Das sind die getrennten Dinge. Also ja. Wir haben die Authentifizierung, also wer bin ich? Und das macht den Kerberos, also beziehungsweise das passiert. Das heißt nur als Beispiel, ich möchte auf HDFS zugreifen, gib mir die Datei X und HDFS guckt, darf denn Nico da überhaupt drauf zugreifen?
Ja,
okay. Was hat er mir für ein Ticket geschickt? Ah ja, das ist wirklich Nico. In dieser Teil ist das wirklich Nico. Das ist die Authentifizierungsteil, der Authentifizierungsteil, den Kerberos macht. Und dann geht HDFS hin und sagt so, ich weiß jetzt, Nico möchte auf Datei X zugreifen. Und damit geht er dann zu diesem OPA, zu diesem Open Policy Agent und fragt an, so, Nico möchte auf Datei XY lesen, zugreifen, darf er das? Und der Opa wertet das dann aus und sagt ja.
Bei der Authentifizierung braucht ihr halt wahrscheinlich ja dann eh verschiedenste, weil jede Firma wahrscheinlich mit ihrem eigenen, oder der eine wollte sein
LDAP. Genau, und auch die Tools, also genau, manche Tools haben halt ja mit OIDC und Single Sign-On und bei Kerberos mit HDFS, da ist halt eher wohl Maschinen darauf zugreifen, bei anderen greifen Menschen über Web-Interfaces drauf zu und sowas, genau.
Super, okay, also es war ganz viel Aufgabe, diesen ganzen Tools beizubringen, dass sie jetzt halt eben nicht mehr auf einem dedizierten Server laufen, sondern halt virtualisiert in einem Pod, der entsprechend auch über Netzwerk miteinander redet und die ganzen Veränderungen, die eben mit Kubernetes da kommen. Ich weiß noch, damals war es ja auch so durchaus, Versionsupdates waren eine große Nummer. Also wenn dann quasi mal migriert wurde auf die nächste Version, dann wurde das übers Wochenende gemacht, dann standen die Sachen alle still und dann man kam Montag hin und war immer neugierig, kann ich arbeiten oder fällt die Woche eigentlich flach, weil sie noch nicht so weit sind mit dem Update. Ich hätte jetzt mal die Annahme, dass das jetzt heute vielleicht auch anders läuft, aber erzähl doch mal, wie viel funktioniert denn da jetzt eigentlich so leichtgewichtige Updates von Versionen, weil da muss man ja auch vom Prinzip her überlegen, wie mache ich das mit meinen Ports? Wahrscheinlich ein einfaches Rolling Update, so out of the box, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, vermute ich mal.
Nicht überall, nee, bei manchen Sachen klar. Also wenn ich so eine Web-Anwendung wie Superset habe, da geht das ein bisschen einfacher. Außer natürlich da im Hintergrund sind Datenbankmigrationen und so. Aber genau, ja, das war früher tatsächlich ein großes Problem, weil halt auch damals Cloudera und Hortonworks, die haben die Sachen halt auf die Festplatte installiert und dann lag das da und die haben teilweise Abhängigkeiten gehabt von irgendwelchen Betriebssystembibliotheken und sowas alles und da kannst du halt einfach schwierig mehrere Versionen von installieren. Cloudera hat später so ein Parcel-Format erfunden, also wo sie das praktisch alles in eine große ZIP-Datei gepackt haben, damit sie mehrere Versionen machen können. Aber genau, grundsätzlich ist es halt schon sehr schwierig, die Sachen parallel laufen zu lassen, auch zwei Versionen parallel, weil die dann die gleichen Ports, sich an die gleichen Ports binden und solche Sachen. Und das ist natürlich in Kubernetes oder in der Containerwelt viel einfacher, weil ich starte einfach einen anderen Pod, der läuft schon in dieser neuen Version und dann schwenke ich da einen Service drauf irgendwann, so ganz grob. In der Praxis steckt auch da der Teufel natürlich im Detail, aber da macht mir die Kubernetes-Welt tatsächlich einiges ein bisschen einfacher, dadurch, dass ich halt ja das viel genauer kontrollieren kann und auch einfach Upgrades testen. Also wir haben früher halt bei den Kunden gehabt, so, ihr habt einen Pod-Cluster, der hat 100 Knoten und dann brauchen wir noch mindestens zwei Dev-Cluster, einen, wo die Entwickler drauf testen können und einen, wo irgendwie die Admins auch mal ein Upgrade drauf testen können. Jetzt in der Kubernetes-Welt ist das so, ja, okay, ihr habt hier euren Pod Zeug irgendwo und dann macht ihr einfach noch einen neuen Namespace und da könnt ihr halt beliebig testen. Jeder Entwickler kann einfach ein Cluster in der beliebigen Version hochziehen, seine Sachen testen. Dadurch, dass man nicht mehr angewiesen ist darauf, diese zentrale verwaltete Sache zu haben, ist das schon ganz sexy, dass ich auf meinem eigenen Laptop die Produktionsinfrastruktur nachziehen kann, wenn ich genügend Rechenpower habe. Und das macht das Ganze halt viel, viel einfacher als früher, genau.
Ja, das klingt interessant. Also eigentlich läuft das Ganze Cluster dann mit all seinen Komponenten im selben Namespace und der ist vom Prinzip her so applikationsgetrieben und dann wahrscheinlich gibt es natürlich dann irgendwie in der echten Firma einen Infrastructure Namespace, wo geteilte Sachen liegen von verschiedenen Teams und jedes Team hat dann so sein eigenes Superset zumindest und so. Ja, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen. Wie funktioniert das denn? Ist DevPod wirklich dann das gleiche Cluster, ja?
Zum Teil. Also, da haben wir, da sehen wir alles. Da sehen wir, genau, zentral gemanagte Cluster. Da sehen wir aber auch zum Beispiel Anfragen von jeder User soll sein eigenes Superset bekommen, also ein eigenes Dashboard-Tool, richtig. Wir möchten Trino-Cluster haben. Also Trino ist dieses Abfrageding, was SQL-Abfragen auf Daten machen kann. Wir möchten so ein Standby-Trino-Cluster haben, aber wenn viel Load kommt, möchten wir, dass automatisch neue hochgefahren werden und solche Sachen. Also da sehen wir wirklich von bis alles. Dev auf dem gleichen Open, also auf dem gleichen OpenShift oder Kubernetes Cluster oder auf dem komplett getrennten, auch da sehen wir beides. Aber die Flexibilität ist jetzt halt da. Und das hatte man früher nicht so. Also zweimal HDFS auf dem gleichen Server installieren war schwierig. Da musstest du die zweite Instanz starten mit ganz anderen Set an Ports. Du musstest sicherstellen, dass sie nicht auf die gleichen Verzeichnisse zugreifen. Du musst ja deine Clients umstellen, dass die auf einen anderen Port zugreifen und so. Und jetzt ist das halt viel einfacher. Ich erstelle halt ein neues HDFS-Ding. Das heißt, es ist halt dev-lars und dann habe ich halt ein HDFS für mich.
Wie rollt ihr denn die Sachen aus? Ich weiß ja, Helm ist zum Beispiel auch beliebt, setzt ihr aber nicht ein, oder?
Ach, beliebt.
Naja, oder verbreitet, populär.
Verbreitet, genau. Ja, eher so. Aber das ist sehr subjektiv. Genau, also was wir machen ist, wir haben sogenannte Operatoren geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich voraussetzen kann, was ein Operator ist, deswegen soll ich das.
Nee, erklär's mal ein bisschen und würde mich durchaus interessieren, wie ihr es gemacht habt.
Also ein Operator, also ich gehe davon aus, dass jeder weiß, was Kubernetes zumindest ist. Und ein Operator ist.
Ansonsten gibt es dafür auch zwei schöne Tech-Tiefen-Folgen, wo wir mit InnoVex-Kollegen von damals, zum Beispiel mit Christoph Petrausch und so weiter und Johannes Scheurer, zum Beispiel in die Tiefen Kubernetes einsteigen.
Okay, mit den beiden Kollegen bist du definitiv an der besseren Adresse als bei mir, wenn du Kubernetes-Grundlagen haben willst.
Aber von daher, die Grundlagen sind da.
Okay, oder sie können sich geholt werden. Genau, also ein Operator ist im Endeffekt auch nichts anderes als ein Stück Software, was in einem Pod in Kubernetes läuft. So, das erstmal das. Die Besonderheit hier ist, dass dieser Operator die Kubernetes API erweitert um eine sogenannte Custom Resource Definition. Also Kubernetes ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als eine große Datenbank, die Objekte verwaltet. Also Pods verwaltet sie, Services und sowas alles. Und ich kann hier praktisch neue Tabellen in die Kubernetes API einfügen, indem ich so eine Custom Resource Definition hinzufüge. Wir haben also eine Custom Resource Definition für einen Kafka Cluster zum Beispiel oder für einen Zookeeper. Und jetzt kann ein Nutzer, genau wie er das beim Pod oder mit dem Service oder mit dem Daemon Set oder sowas machen kann, kann der jetzt eine YAML-Datei an die Kubernetes API schicken, sagen, Zookeeper Cluster, hier ist das Schema, ich möchte diese Konfiguration, ich möchte so viele davon. Und Kubernetes legt die jetzt bei sich ab und ein Operator kann jetzt alle Änderungen für diese Custom Resource Definitions watchen, also praktisch subscriben. Das heißt, jedes Mal, wenn da was sich verändert, also jemand ändert ein vorhandenes Objekt, jemand löscht ein Objekt oder jemand fügt ein neues da hinzu, kriegt mein Operator das mit und agiert. Und das ist dann diese sogenannte Reconcile Loop. Also da wird der Ist- und der Soll-Zustand wird dann da miteinander verglichen und man probiert, zu dem Soll-Zustand zu kommen, vom Ist-Zustand. Beispiel, ich habe Zookeeper in Version 3.9.1 ausgerollt und aktualisiere jetzt meine Custom Resource in Kubernetes und sage Version 3.9.2. Das bekommt mein Operator mit, sieht, aha, ich muss mein Stateful Set aktualisieren, schreibt ein neues Stateful Set und wirft das alte weg. Oder ähnliches. Mhm. Gleiches halt beim neuen Hinzufügen von etwas. Jemand möchte einen neuen HDFS-Cluster haben, dann muss ich Stateful Set schreiben, ich muss ein Secret generieren, ich muss dies und jenes und das machen. Der Operator ist also im Endeffekt das, was ein Mensch sonst manuell machen müsste, wenn jemand zu einem kommt und irgendeinen Auftrag hat. Wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, hey Lars, ich möchte gerne einen neuen HDFS-Cluster haben, müsste ich sonst auch hingehen und sagen, okay, dafür muss ich da einen Prozess starten, da einen Prozess starten, da einen Prozess starten und am Ende gebe ich dir die Information, wo du das Ding erreichst. Und diese Information, das, was so ein menschlicher Operator machen würde, ist hier praktisch kodifiziert in ein Tool, was das für mich macht. Und das überwacht das halt kontinuierlich und probiert immer diesen Ist mit dem Soll-Zustand abzugleichen. Genau, deswegen der deklarative Kubernetes-Prozess.
Ich glaube, also dieses Bild ist gut von der Person, die irgendwie ansonsten quasi aktiv Sachen ausführen müsste. Daher kommt ja auch der Name mit dem Operator.
Genau.
Aber so ganz allgemein könnte man auch fast sagen, das ist ein bisschen wie ein Plugin wie für Kubernetes, oder? Man erweitert halt die Funktionalität von Kubernetes für seine Anwendung so ein bisschen. Das heißt, da ist es dann halt jetzt eben nicht mit YAML-Code wahrscheinlich getan, sondern da muss man jetzt auch dann wirklich ein bisschen Software-Code für schreiben, mit der API interagieren und so weiter. Wie groß und aufwendig war es denn für euch, solche Operatoren zu bauen? Also ich schätze mal wahrscheinlich viel Zeit und wenig Zeilen Code oder sowas, aber
inzwischen sitzt auch eine ganze Menge Zeilen an Code, aber grundsätzlich hast du recht. Und es gibt auch Möglichkeiten, so einen Operator zu bauen. Tatsächlich, da gibt es Frameworks für, zum Beispiel basierend auf Ansible Scripts. Also du kannst das im Endeffekt fast schon wieder mit YAML machen. Also es gibt also Ansible Operatoren, die dann getriggert werden und Python und andere Sachen und sowas alles. Also man kann das auch relativ leichtgewichtig machen, theoretisch auch mit einem Bash Script, wenn man sich nicht mag. Aber das kann man alles schon machen. Genau. Aber wir haben den, ich sag mal, üblichen Weg gewählt und tatsächlich etwas in einer Programmiersprache geschrieben. Und dann haben wir aber den vielleicht etwas unüblichen Weg gewählt, das in einer Programmiersprache zu schreiben, die jetzt in der Kubernetes-Welt nicht so üblich ist, / war. Wir haben das Ganze in Rust geschrieben, statt in Go. Also das ganze Kubernetes-Ökosystem ist ja in Go.
Ja, kommt ja von Großteil. Google, und Go ist genau. Ja, so eine Google-Sprache. Ja.
Genau. Und wir haben aber uns damals für Rust entschieden. Bei Interesse kann ich da auch gerne was zu sagen, aber wir haben im Endeffekt genau diese ganzen Operatoren geschrieben. Das sind jetzt irgendwie 15 Stück oder so. Und die haben wir alle richtig in der Programmiersprache geschrieben. Genau.
Das würde mich dann durchaus sehr interessieren. Ich meine, Rust bekommt ja gerade eine sehr hohe Popularität. Da gab es auch eine sehr frühe Folge von meinem Podcast zu. Und da seitdem war ich neugierig darauf. Ich habe selber es nie geschafft, es zu lernen. Und wenn die Hörer das jetzt hören, bin ich wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen verreist auf Elternzeit und habe mir das Rust-Book geholt und wollte es unterwegs endlich mal lesen, mal gucken, ob ich es wirklich schaffe. Von daher, sag mal ein bisschen eure Erfahrung, was war denn schwierig und ja, wo hat Rust geglänzt bei euch?
Ja, also erstmal macht das gerne. Es ist von außen diese echt typische Lernkurve. Man denkt, oh mein Gott, das ist die Hölle. Aber wenn man das erstmal, irgendwann klickt es, zumindest ist es bei mir so passiert. Und irgendwann denke ich, okay, warum habe ich das eigentlich vorher nicht verstanden? Also von daher, genau, viel Spaß in der Elternzeit und alles Gute mit dem Buch. Genau, zur Historie nochmal. Wir sind 2020 gegründet und gestartet. Das ist wichtig, weil Go damals keinerlei Generics kannte. Wir wussten schon damals, ich habe es jetzt nicht gezählt, wir haben 10 Tools oder so in unserem Ökosystem, es werden bestimmt noch mehr und wir müssen noch ein paar Operatoren drumherum schreiben. Also wir haben einen Operator, der kümmert sich um TLS und Kerberos und so, also es gibt ein paar Operatoren drumherum. Wir wussten also, wir werden bestimmt 10, 15, 20 Operatoren schreiben. Und wir wussten auch, dass gar ganz viel Code wiederverwendet werden soll. Und in der Go-Welt war es damals, und ich muss jetzt wirklich sagen als Disclaimer, ich habe mir halt seit 2020 die Welt nicht mehr angeguckt. Es kann sein, dass mein Wissen hier veraltet ist, bevor ich einen Shitstorm oder einen Rant kriege. Damals war es so, es gab ein sogenanntes Operator-SDK in der Go-Welt, aber das war damals nichts anderes als, ja, ich sag mal, Templating. Also da habe ich gesagt, Operator-SDK, Create und sowas, und der hat mir dann Code generiert, so ein Initial-Scaffolding-Ding, und das war's. Und dann habe ich da drin implementiert und danach war das Operator SDK mehr oder weniger raus. Und die findet man auch heute noch. Also, dass es halt Operatoren gibt, die damit gebootstrapped wurden und aber niemals an den aktuellen Code-Standard angepasst wurden. Wir wussten aber, wir wollen so viele Operatoren schreiben und die sollen alle ähnlich aussehen. Die sollen alle die gleichen Annotations oder Label irgendwo dran schreiben. Die sollen alle die gleichen Prometheus-Sachen benutzen, die sollen alle X und Y benutzen, die sollen alle die gleiche Struktur haben. Wenn ich einmal TLS definiere, möchte ich das überall gleich definieren. Und ich möchte das auf gar keinen Fall per Copy und Paste machen. Und in der Go-Welt war es damals entweder Copy und Paste oder halt richtig, ja, casten auf dieses Object. Ich kenne mich in der Go nicht so gut aus, aber wir haben uns das angeguckt und das sah nicht gut aus für uns. Ich muss dazu sagen, wir kamen aus der Java-Welt, weil vieles von diesem Big-Data-Ökosystem in Java geschrieben ist. Wir kannten also weder Go noch Rust. Wir haben uns einfach beide angeguckt, haben dann CubeRS gefunden. Das ist die Bibliothek, die inzwischen auch ein CNCF-Projekt ist, Sandbox oder wie auch immer das da heißt. Und das ist halt die Bibliothek, die bekannteste, ich weiß nicht, ob es inzwischen mehr gibt, um aus Rust heraus auf Kubernetes zuzugreifen. Wir haben uns sie angeguckt und dachten, großartig. Das war so erfrischend, was da alles drin ist. Der Maintainer war super nett, hat uns super geholfen. Es erlaubte halt diese ganze Funktionalität von Rust zu benutzen, um Sachen in Generics zu machen, mit Makros die ja auch type-checked sind in der Rust-Welt, Sachen zu generieren, automatisch Doku zu generieren und. Das war einfach, wir haben uns das angeguckt und dachten, geil. Und dann noch das Error-Handling von Rust und diese Safety, die dazu kommt, kein Garbage-Collector mehr, und dachten wir, okay, super, das probieren wir einfach aus. Und dann hatten wir noch das Glück, dass einer von den damals 3 Maintainern von QPRS nach einem Job gesucht hat und wir sie anheuern konnten. Und das heißt, wir hatten da die Expertise in-house auch weiter zu contributen upstream, und das war fantastisch für uns. Mir ist durchaus bewusst, die Entscheidung ist nicht für jede Firma da und nicht für jede Firma geeignet. Für uns behaupte ich aber, wir haben sehr viele Fehler gemacht in den letzten 4 Jahren. Wir machen auch noch viele Fehler, aber die Entscheidung, damals auf Rust zu gehen, die bereue ich nicht. Das war echt eine gute Entscheidung für uns als Firma. Andere Marken mögen das anders sehen, aber für uns war das echt fantastisch und wir sind bis heute damit ziemlich glücklich und zufrieden. Ja.
Ja, schön zu hören. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es ist ja wirklich interessant, weil Rust und Go ja fast zeitgleich gestartet sind und eigentlich Go erstmal ziemlich davongezogen ist, so bei der Popularität und einfach wie viel darüber geredet wurde, und Rust irgendwie sehr lange gebraucht hat für den Anlauf. Aber ja, in dieser Podcast-Folge, die ich mit Matthias aufgenommen habe, vor, ich glaube, 4 oder 5 Jahren, hat er schon gesagt, Rust ist nicht das Projekt für jetzt, sondern für 2030, so nach dem Motto, dann wird alles in Rust sein. Und mal schauen, es scheint, er hat da gut in die Glaskugel geschaut. Aktuell macht es zumindest den Anschein.
Ja.
Gut, aber dann lass uns da nicht tiefer rein, sondern erzähl doch lieber noch mal ein bisschen von heute. Also ihr habt viel am Anfang machen müssen, um diese ganzen bestehenden Projekte wahrscheinlich auch upstream ein bisschen zu verändern, dass sie halt eher mit sowas wie Containern umgehen können. Ihr musstet das alles zusammenbundeln, dann wahrscheinlich halt irgendwie alles, was sonst mit der Firma da am Anfang so dazukommt. Und natürlich ist Weiterentwicklung und Maintenance auch ein großes Thema. Ist das das, was euch aktuell am meisten beschäftigt, oder was sind die Themen, die euch aktuell am meisten umtreiben?
Genau, also erstmal das, was du gesagt hast, da haben wir uns ein Glück. Also wir sind immer noch, also vielleicht noch ein Wort dazu, alles, was wir machen, ist komplett Open Source. Also auch eine richtig OSI-Lizenz. Alles, was wir upstream benutzen an Tools, ist auch Open Source. Das heißt, bei uns ist wirklich alles komplett Open Source und wir probieren auch so viel wie möglich zurück zu contributen, wo es geht. In diesem Fall ist es ein Glück so, dass die beiden kleineren Firmen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, Apple und HubSpot zum Beispiel auch ganz große Nutzer von diesem ganzen Zeug sind. Also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber Siri zum Beispiel, immer wenn man es benutzt hat, das landete früher alles in HBase. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Facebook Messenger war früher alles HBase, das ist inzwischen nicht mehr. Aber die haben halt auch auf Kubernetes umgeschwenkt und die haben schon ganz viele von diesen Vorarbeiten ein Glück gemacht. Wir mussten jetzt so ein paar Sachen auch selber machen. Aber da waren zum Beispiel Sachen hart gecodet, wie die IP-Adresse von einem Hostnamen ändert sich nicht. Und das wurde einmal gecached und wurde nie wieder angefasst. In der Kubernetes-Welt ist das aber halt anders. Weil der Hostname, die IP-Adresse kann sich ja praktisch stündlich ändern. Wir haben es jetzt zum Beispiel so gemacht, dass wir TLS-Zertifikate haben bei uns eine super kurze Gültigkeit inzwischen nur noch. Mhm. Also wir sind dabei, wir wollen in der Zukunft so, dass das idealerweise nur noch einmal am Tag, also einen Tag, die gültig sind, und das dann automatisch durchgestartet wird und so. Da sind wir noch nicht, aber wir sehen in dieser Welt keinen Grund, dass das so lange sein soll. Und das war dann aber ein Problem, weil dann die Clients ja die IP-Adressen gecached haben und so weiter und so weiter. Und da gibt's ein Glück überall Patches. So, also daher vielen Dank an die Kollegen von HubSpot, Apple und anderen Firmen, die vieles an Vorarbeit gemacht haben. Aber wir sind auch da upstream aktiv, genau. So, jetzt habe ich über mein ganzes Geschwafel deine Frage vergessen, aber du wolltest wissen, was uns aktuell beschäftigt, ne?
Ja.
Ja, ganz viele Dinge. Also erstmal sind wir natürlich nie, es gibt immer mehr Arbeit, als wir Ressourcen haben. Aber wir sind ganz viel beschäftigt mit Themen wie OpenShift zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das was sagt, aber OpenShift ist die Kubernetes-Distribution von Red Hat. Und da funktionieren halt einige Dinge anders. Und es ist halt in der Enterprise-Welt sehr verbreitet. Und wir haben da einige Kunden, die das machen. Und da steckt zum Beispiel sehr viel Aufwand drin. Wir sind auch gerade ganz aktiv dabei. Also neues Release von der Stackable Data Plattform kommt diese oder nächste Woche. Und da haben wir ganz viel Arbeit zum Beispiel reingesteckt in diese Authentifizierung und Autorisierung, weil das hatten wir nicht von Anfang an überall, haben es jetzt aber in weitere Tools ausgerollt. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch eins. Wir sind auch ganz viel da drin, so Quality of Life Verbesserung zu machen. Also, dass man diese Tools jetzt Airflow zum Beispiel oder sowas, dass man da die Workflows, dass die per Git synchronisiert werden können und sowas, so Dinge. Mhm. Der Kerberos Support. Wir sind auch noch dabei, mit Monitoring und Dashboards das Sachen aufzubauen. Also da gibt's wirklich sehr viel Dinge, die wir gerade noch tun. Und ein ganz großes Thema, was uns beschäftigt, das hat wenig mit dem Produkt an sich zu tun, aber, und das hat mich jetzt ein Jahr lang beschäftigt, deswegen musst du mich stoppen, wenn ich da zu viel drüber rede.
Okay.
Aber der Cyber Resilience Act und alles drumherum, falls das kein Begriff ist, das ist ein Act aus der EU, der jetzt gerade beschlossen wurde, der uns alle Firmen, die digital Produkte mit digitalen Komponenten veröffentlichen, die werden dazu verpflichtet werden, eine ganze Menge Regularien einzuhalten. Sowas wie Patches, kostenlos, S-Bombs und all so ein Zeug. Und damit sind wir sehr stark beschäftigt. Also wir haben jetzt in unserem nächsten Release das erste Mal S-Bombs für alle unsere Tools.
Was sind S-Bombs?
Software Bill of Materials. Also das ist eine Datei, ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist eine Datei, die einem Informationen darüber liefert, was da eigentlich alles ausgeliefert wird und was da drinnen steckt. Gekommen oder populär geworden ist das über Log4Shell, weil damals ist ja diese Software-Vulnerability aufgekommen und man wusste überhaupt nicht, wo steckt überall Log4J in meinen Tools drinnen, weil ich kriege da irgendwas von irgendeinem Vendor und ich wusste das gar nicht. Und ab in 3 Jahren werden alle Hersteller verpflichtet werden, so eine Datei auszuliefern, in der drinnen steht: Ich gebe dir hier dieses proprietäre Tool, aber da drinnen steckt Log4J in der Version X, Y, Z. Und so weiter und so weiter. Und die liefern wir jetzt ab der nächsten Vision das erste Mal zum Beispiel mit aus.
Das ist ja durchaus interessant. Da kriegt man ja dann doch mal ein bisschen Einblicke darauf, wer eigentlich was so wirklich nutzt, oder?
Ja.
Spannend.
Da könnte ich eine ganze Folge mit dir draus machen.
Da kann man auch ein schönes Analytics-Projekt draus machen. Ah ja.
Ja, da gibt's ganz, 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 ganz viel. Und da sind wir beschäftigt. Da haben wir auch 2x Funding vom Sovereign Tech Fund gewonnen zum Beispiel, um den Rust S-Bomb-Generator zu verbessern. Mhm. Wir sind da in der Standardisierung mit drinne von dem ganzen Zeug und so. Also bei uns haben wir ganz viel gemacht in Sachen Supply Chain Security. Wir sind da noch lange nicht am Ende, aber Vulnerability Management zum Beispiel ist ein großes Thema von diesem Act und das gehen wir an. Da sind wir mit einem anderen Projekt dran. Man muss sogenannte VEX-Statements wahrscheinlich veröffentlichen, also maschinenlesbare Assessments über Vulnerabilities. Dass man nicht nur irgendwie eine PDF hat, wo drin steht, ja, ich bin angreifbar, sondern das muss eine Maschine auslesen können und darauf reagieren können. So Dinge. Also in dieser Hinsicht machen wir ganz, 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 ganz viel, was das angeht. Image Signing. Jetzt mein Kollege hat jetzt gerade, haben wir auch auf LinkedIn gepostet, Maxi, vielen herzlichen Dank, auch Multi-Arch, also dass unsere Software zum Beispiel nicht nur auf der x86 Plattform läuft, sondern auch auf ARM. Mhm. Da sind wir jetzt dabei, das zu machen. Also es ist so ein ganz viel Kleinkram. Da hat HP mir einen Server geschickt, der nicht in mein Rack passte. Der liegt jetzt im Keller bei mir. Das kann man auch auf LinkedIn sehen. Das ist hochprofessionell, wie das bei uns läuft. Also das sind so ganz viele Dinge, an denen wir dran sind, die mit den eigentlichen Tools, merkst du schon, verdammt wenig teilweise zu tun haben. Aber dieses ganze Enterprise-Zeug drumherum, da sind wir ganz viel dran. Wir haben uns sogar einen eigenen Feature-Tracker geschrieben, damit wir sehen, ist auch öffentlich, features.stackable.tech, damit man sieht, was wo implementiert ist. Genau.
Klingt für mich auch einfach nach, ihr seid vielleicht auch einfach ein bisschen Anlaufstelle geworden für Leute, die wirklich Open Source leben und machen. Und wenn man halt jetzt was hat, wie irgendwie so eine Cyber Resilience Act, wo irgendwie ganz viel neu entwickelt werden muss, was alle brauchen werden, was man dann auch gerne Open Source hat, dass man dann euch gerne vielleicht anruft, auch für sowas, auch wenn es jetzt nicht direkt euer Kerngeschäft ist. Kann das sein?
Also wir würden das wahrscheinlich nicht selber implementieren, aber wir haben das jetzt in mehreren von diesen Projekten gemacht, dass wir halt einfach die richtigen Leute zusammenbringen. Mhm. Genau. Hat mit dem Kerngeschäft, wie du sagst, überhaupt nichts zu tun. Ich bin da einfach komplett reingerutscht über meine Open-Source-Arbeit und weil dann auch die Politik mit Open-Source-Leuten reden wollte und so. Und ich finde das ein spannendes Thema und ich finde es auch als Firma einfach das Richtige zu tun, dass ich meine Software so sicher mache wie möglich und dass ich es auch meinen Kunden so einfach mache wie möglich zu sehen und auch offen umzugehen mit Schwachstellen. Also Das finde ich. Möchte ich auch selber als Kunde, wenn ich irgendein Produkt bekomme, irgendeine smarte Kamera, möchte ich eigentlich auch gerne wissen, wann die angreifbar ist. Und ein Glück, wenn die Hersteller da jetzt demnächst verpflichtet zu. Deswegen finde ich das ganz gut. Genau, da sind wir also super aktiv. Wenn das Thema also interessiert, darf sich gerne melden, auch wenn es mit der Firma an sich gar nichts zu tun hat.
Ja, sehr gut. Ich glaube, dann werde ich dazu dann, was, in 3 Jahren wird das aktiv?
Es kommt jetzt noch ein ganz bisschen drauf an, aber genau, es gibt 2 Übergangsregelungen, 24 und 36 Monate oder sowas und genau, ja. Das wird dann...
Da muss ich da genau, wohl immer noch mal eine Podcast-Folge zu machen, habe ich das Gefühl.
Auf jeden Fall.
Ja, okay, also ich höre, ihr seid da sehr aktiv auf verschiedensten Richtungen, klingt wirklich spannend. Erzähl doch nochmal 1, 2 Sachen zu eurer Firma und vor allem eure Kunden. Was ist denn, ja... Die Hauptmotivation wird mich auch nochmal interessieren, ne? Also es steht ja schon in der Konkurrenz zur Cloud, oder? Zur Public.
Ja. Ja, wobei ich ja erzählt habe, dass wir durchaus einige Kunden in der Cloud haben.
Ja, wahrscheinlich und nicht entweder oder, aber schon im Detail, dann ist es die eheste Konkurrenz, genau. Oder? Also.
Genau. Jetzt, das darfst du nachher gerne rausschneiden, falls dir das zu viel Werbung ist, aber es gibt zum Beispiel auch ein Managed Stackable Produkt bei IONOS, also in der deutschen Cloud kann man Stackable als Managed Produkt bekommen. Auch das kann sicher noch verbessert werden, aber grundsätzlich sind wir da schon total glücklich, dass es sowas gibt, also das schließt sich nicht aus. Die Idee ist halt dahinter, ja, ich benutze die Cloud, aber ich möchte trotzdem, ich weiß, manche Leute können das Wort nicht mehr hören, aber ich möchte trotzdem souverän bleiben. Ich möchte die Möglichkeit haben, meine Sachen zu nehmen. Ich nehme meinen Haufen YAML-Dateien und schiebe den von Google zu AWS und das funktioniert. Ich muss dann noch meine Daten migrieren, klar, und ich muss bestimmt auch noch andere Sachen machen, aber sollte einfacher sein, als wenn ich von BigQuery zu Athena oder irgendwie sowas, ich weiß gar nicht, ich benutze jetzt vielleicht die falschen Tools da, aber dass ich komplett das Produkt wechsle, sondern nein, ich kann meine Queries, die ich für Trino geschrieben habe, kann ich von A nach B wechseln. Und
das ist halt alles
offen. Weil es alles komplett Open Source ist. Selbst wenn wir als Stackable irgendwann sagen, es gibt uns nicht mehr oder so, dadurch, dass unser Zeug auch Open Source ist, dann macht es halt jemand anders weiter. Und das nächste ist dadurch, dass wir praktisch nur die Operatoren sind, die Software selber, die ist bei Foundations, also Trino und Kafka und so, die werden wir niemals wegnehmen können. Das war uns auch wichtig, dass wir probieren, nur Tools aufzunehmen, die irgendwo bei einer Foundation liegen, sodass es immer sichergestellt ist, dass auf gar keinen Fall, selbst wenn wir irgendwann sagen, wir möchten irgendwas ändern, dass wir das gar nicht wegnehmen können. Also das war uns halt wichtig, weil, ja. Genau, also und da kommen uns natürlich auch so Regulatoriken zugute, die es in manchen Ländern gibt, wo dann gesagt wird, hey Bank, ja, du darfst in die Cloud gehen, aber nur, wenn du mir einen Plan vorlegst, wie du innerhalb von 3 Monaten von der Cloud A zu Cloud B wechseln kannst. Und wenn die das halt vorlegen müssen und dann sagen, okay, in 3 Monaten von Azure zu Google Cloud zu wechseln, ist ganz schön schwierig, wenn ich mich tief in das Ökosystem einbaue. Und für sowas ist das natürlich praktisch, genau.
Aber das heißt, das ist schon auch wirklich sehr ein Hauptteil, dass Leute es in einer öffentlichen Cloud quasi einfach auf den Servern quasi dort installieren, oder ist es schon mehr eigene Hardware?
Also, wenn ich jetzt unsere Kunden, die uns bezahlen für Support, also wie verdienen wir Geld, vielleicht ganz kurz, Support und Beratung. Mhm. So, ne? Also wer das haben möchte, gerne zu uns. Aber die Kunden, für die uns bezahlen, die sind schon zum größten Teil, ich habe jetzt das tatsächlich nicht im Kopf, on-premise irgendwie mit den Hauptteilen. Ja. Die meisten davon nutzen natürlich auch die Cloud irgendwie. Mhm. Aber die meisten, wie es bei uns Kunde sind, nutzen es in der Cloud. Nicht alle, aber die meisten, nicht in der Cloud, Entschuldigung. Die meisten Kunden nutzen es on-premise. Wir haben aber auch welche in der Cloud, genau.
Und weißt du, was da die Hauptmotivation ist? Ist das dann eher eine Kostenersparnis dann doch? Oder ist es halt dann doch die Angst vor Daten gehen raus? Oder ist es ein, wir wollen halt eben diese Souveränität einfach noch mehr hochhalten? Wahrscheinlich eine Mischung.
Ich vermute auch eine Mischung. Ich muss sagen, dass ich das nie irgendwie erfasst habe statistisch. Ich vermute, es ist eine Mischung aus allem. Teilweise Infrastruktur auch noch vorhanden. Teilweise die Regulatorik, in die Cloud zu gehen, ist zu anstrengend, gerade so bei Behörden auch im Ausland. Teilweise ist es auch für Einsätze, wo die Cloud einfach gar nicht da ist. Sagen wir mal, also mobile Sachen, so, wo du dich gar keine Internetverbindung hast, zum Beispiel. Solche Sachen kann das eingesetzt werden. oder ja, Datenschutzbedenken oder. Also alles Mögliche, vermutlich eine gute Mischung aus allem.
Ja. Ich selbst bin ja leider nicht so aktiv in der Open-Source-Welt, weil ich einfach irgendwie für mich noch nie so den Weg dahin gefunden habe. Du hast da ja sehr, sehr viel Erfahrung. Gib doch noch mal ein paar Tipps, weil aus meiner Sicht sind die Open-Source-Menschen halt die Guten und ja. man möchte denen noch mehr unterstützen und sich da auch mehr einbringen. Hast du da vielleicht für Leute, wie hast du den Einstieg gefunden rund in dieser Open-Source-Welt und hast du da ein paar Tipps für Leute?
Also erstmal genau, ich liebe Open-Source. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht. Das hat mir meine Haus und Familie bisher bezahlt. Ich hoffe, das tut's auch weiter. Es macht mir total Spaß. Und ich bin da reingekommen durch, und das passt auch heute noch, durch dämliche Fragen. Also das ist das, wie ich reingekommen bin. Ich habe Fragen irgendwo. Warum geht das hier nicht? Könnt ihr mir das erklären, wie das funktioniert? Macht das hier Sinn? Könnte man das noch hinzufügen? Also ich habe festgestellt, wenn man freundlich fragt, also jetzt nicht, Alter, wieso geht der Scheiß nicht? Sondern, tut mir leid, ich dachte, das müsste so funktionieren. Kann mir einer erklären, warum das nicht so funktioniert? Mhm. Ich bin da aber immer mit einem konkreten Problem zu denen. Also ich habe mir nie ein Open-Source-Projekt gesucht, weil ich dringend irgendwie eins brauchte, sondern ich bin immer irgendwo hingekommen, weil ich was benutzen wollte. Mhm. Und was ich das Schöne an der Open-Source-Welt finde und fand, und ich habe das Gefühl, das nutzen zu wenige, dass da eigentlich immer eine Community hintersteht. Es gibt eigentlich fast überall eine Mailingliste, es gibt ein Slack, es gibt ein Gitter, es gibt irgendwas, wo man chatten kann. Und die meisten Leute sind eigentlich nett. Ja, es gibt auch da überall mal Ausnahmen, aber dann macht man was anderes oder so. Und darüber bin ich reingekommen. Also wirklich kleinste Sachen. Und meine Committer-Tätigkeit bei Hive zum Beispiel habe ich bekommen, weil ich ganz viel Doku geschrieben habe. Ich habe mich beschwert, warum ist das nicht dokumentiert? Und habe dann gesagt, okay, du hast das gemacht, du setzt dich jetzt mit mir hin. Ich schreibe das auch, aber du setzt dich jetzt mit mir hin, erklärst mir das kurz und ich schreibe das dann auf. Und so hat es beiden geholfen. Die Person musste dann nicht die Doku schreiben und ich hab das gemacht. Also Typos beheben, Readmes verständlicher machen, Dokumentation. So bin ich in die meisten meiner Projekte gekommen. Und das funktioniert auch heute noch. Und ich finde, das macht total Spaß, auch auf Konferenzen. Man trifft die Leute wieder. Man kann sich offen austauschen und unterhalten. Ich muss nicht bei proprietären Sachen, darf ich erzählen, darf ich nicht erzählen.
Ja.
Ja. Ja. Ich meine, da könnte ich den ganzen Tag auch drüber reden, da habe ich auch schon Talks drüber gehalten, was da schwierig und leicht ist bei Open Source. Aber grundsätzlich finde ich, solange man selber freundlich ist, solange man keine Erwartungen hat, also das nervt dann auch die Maintainer, wenn ich ein Ticket eröffne, und dann steht da drunter, das ist auch mir schon passiert, dann steht da drunter, ja, wir sind Firma XY, haben 80.000 Mitarbeiter und erwarten bis morgen Mittag eine Antwort auf dieses Ticket. So, okay.
Ja.
Ist mir egal. Also.
Okay. Ja. Also ich glaube, nett sein ist im Leben ja generell eine ganz gute Anweisung, gerade in einem Umfeld, wo man irgendwie ja alle das aus frei entscheiden, wofür sie ihre Zeit anwenden.
Genau.
Und wahrscheinlich dann halt einfach bei sowas wie Dokumentation, wenn man was sieht, sich halt einfach auch trauen. Ne? Ich glaube, man hat dann, also ich habe zumindest dann immer auch so eine Zurückhaltung, ja vielleicht, das klingt jetzt zwar falsch, aber ich bin mir nicht 100% sicher, dass es falsch ist, nur so 95%, und wer weiß, vielleicht ist ja dann doch irgendwas, was ich nicht weiß oder so. Wahrscheinlich dann trotzdem einfach mal einen Pull-Request machen, der kann ja immer noch abgelehnt werden.
Und genau, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand sich das nicht mal anguckt. Okay, das ist ein bisschen frustrierend, ich habe gearbeitet und es wird nicht mal reviewed. Aber okay, dann habe ich 10 Minuten meiner Zeit verloren und habe trotzdem eigentlich was Gutes gemacht und habe wahrscheinlich sogar noch was drüber gelernt, genau. Also von daher auf jeden Fall gerne jeder mitmachen.
Sehr gut, genau.
Deswegen, wir haben auch einen Discord, wir benutzen GitHub Discussions, wir kriegen auch erste Pull-Requests und so, also immer gerne mitmachen.
Sehr gut, okay, also wenn man noch mal ein bisschen Big Data-Luft von damals schnuppern will oder sowas, kann man bei euch in die Repos mal schauen, beziehungsweise halt auch viel aktuelles Neues, Rust, Kubernetes, haben wir eben schon viel von geredet, Operatoren, also das viel zu holen.
Supply Chain Security, alles, genau. Ja.
Von daher danke ich dir auch ganz herzlich, Lars, dass du die Zeit genommen hast, uns davon ein bisschen zu erzählen.
Ja. Danke für die Einladung.
Und ich wünsche dir und Stackable ganz, ganz viel Erfolg und mal schauen, vielleicht hören wir uns ja nochmal für eine Folge für den Cyber Resilience Act.
Ja, sehr gerne. Immer, da bin ich tief drin, genau.